Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier am Mikrofon. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Görlitz gilt als Perle der Oberlausitz mit historischer, liebevoll sanierter Altstadt. Am Sonntag könnte Görlitz die erste Stadt in Deutschland mit einem Oberbürgermeister der AfD sein. Wir berichten gleich darüber. Außerdem geht es um die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die auf ihrem Weg zu einem Volksbegehren einen wichtigen Schritt weitergekommen ist. Und wir reden über Geld. In Thüringen ist heute der Landeshaushalt verabschiedet worden, aber es gab mächtig Streit darüber. Die Europa- und die Kommunalwahlen Ende Mai haben es nochmal verdeutlicht. Im Osten Deutschlands ist die AfD stark im Aufwind. In Brandenburg und Sachsen wurde sie sogar stärkste Partei. Und in der sächsischen Stadt Görlitz an der Grenze zu Polen könnte die AfD demnächst den ersten Oberbürgermeister in Deutschland stellen. Jetzt am kommenden Sonntag ist Stichwahl. Den ersten Wahlgang hatte der AfD-Kandidat Sebastian Wippel gewonnen. Unser Landeskorrespondent für Sachsen, Bastian Brandau, war in Görlitz unterwegs.
Görlitz, ein Sommermärchen. Im Springbrunnen auf dem Marienplatz suchen Kinder Abkühlung. Unter den neidischen Blicken der Passanten, denen an diesem heißen Mittag nur der Schatten der Bäume bleibt. Polnische Wortfetzen sind zu hören, auch arabische. All das vor der prächtigen Kulisse der sanierten Altstadt, einem beliebten Filmdrehort mit dem stolzen Spitznamen Gördiwood.
Ja, also ich bin jetzt 11 Jahre wieder in Görlitz und früher war ich auch schon mal 15 Jahre in Görlitz. Also alles gut. Mir geht's gut.
Sagt dieser Mann, der sich gerade eine kostenlose Bratwurst abgeholt hat. Am Wahlstand des CDU-Oberbürgermeisterkandidaten Octavian Ursu. Ursu ist in Bukarest aufgewachsen, kam nach der Wende als Berufsmusiker nach Görlitz. Eine Stadt und eine Region im Wandel. Wegfall von Arbeitsplätzen, die Abwanderung junger Gebildeter. Sicher waren hier lange nur die hohen Zustimmungsraten für die CDU. Der Landtagsabgeordnete Ursu holte 30% im ersten Wahlgang. Zwei mehr als die von einem breiten Bündnis unterstützte grüne Kandidatin, die nun im zweiten Wahlgang nicht wieder antritt.
Wir haben uns intensiv darüber unterhalten, Franziska Schubert und ich. Und wir haben festgestellt, dass viele Themen uns verbinden in unsere Programme und wenige Themen uns trennen. Und das war auch eine wichtige Basis. Das Wichtigste, auch einer der wichtigsten Themen, war auch diese offene Gesellschaft, in der wir leben hier in Görlitz. Das ist ein bedeutender Unterschied zwischen den AfD-Kandidaten und meiner Person und meinen Wahlkämpfen. Ich werbe für diese offene Gesellschaft. Die AfD wirbt für Abschottung und das wollen wir in Europastadt so nicht akzeptieren.
Die AfD, sie steht an diesem Mittag direkt gegenüber. Mit einem Trabant zieht Kandidat Sebastian Wippel seinen Anhänger durch den Wahlkampf. 36% haben ihn im ersten Wahlgang gewählt.
Viele Leute haben ja sich für Franziska Schubert oder mich entschieden, weil sie einen Wechsel in dieser Stadt wollen, ja, weil sie eine andere Politik wollen. Und dann müssen sie mich jetzt wählen, weil Frau Schubert einfach nicht mehr dasteht. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Leute, die sagen, wir wollen gerne eine konservative Politik haben. Ja, und auch für die bin ich natürlich eine Alternative, ja, die sie wählen können.
Kandidat Wippel, von Beruf Polizist und für die AfD im Landtag, gibt sich bürgerlich. Seine sächsische AfD aber steht voll hinter dem Flügel von Parteirechtsaußen Björn Höcke. Spitzen der sächsischen AfD marschierten in Chemnitz mit der extremen Rechten. Und noch vor einem Jahr verteilte Sebastian Wippel beim Zuckerfest in Görlitz Postkarten an Familien. Syrien vermisst euch. Die meisten der Besucher am AfD-Stand heute wollen nicht interviewt werden. Wer es dennoch tut, ist meist eh schon überzeugt von der AfD.
Meine Stimme kriegt der Wippel. Schon immer. Für mich ist es keine rechtsradikale Partei. Für mich ist es eine Partei, und man will abwarten, was sie für Görlitz machen. Er war noch nie in dem Bereich, aber der Herr Wippel weiß Bescheid, wie es mit der Kriminalität steht. Er ist Polizeihauptkommissar.
Die wichtigsten Sachen sind eben für mich Rente und diese, sehe ich gerade zwei junge Leute, gegen die ich überhaupt nichts habe. Aber ich habe etwas gegen diese unkontrollierte Einreise von Ausländern und dass die mit uns machen, wie sie wollen.
Doch es gibt auch Kontroversen. Ihre Lippe zittert noch ein wenig, nachdem diese Frau mit energischen Schritten den Wahlstand verlassen hat.
Ich wollte einfach nur einem AfD-Menschen ins Gesicht sagen, wie widerlich ich es finde, mit welchem Programm die hier antreten und dass ich es für eine Katastrophe für Görlitz halten würde, wenn tatsächlich am nächsten Sonntag mit Mehrheit ein AfD-Kandidat gewählt werden würde.
Zuletzt meldeten sich Schauspieler und Regisseure zu Wort, die die historische Altstadt von Görlitz als Filmkulisse genutzt haben. Darunter Daniel Brühl und Oscar-Preisträger wie Stephen Daldry. Sie hätten sich hier sehr wohl gefühlt. Weltweise fordern sie die Görlitzer auf, gebt euch nicht Hass und Feindseligkeit, Zwietracht und Ausgrenzung hin. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer warnt vor der Wahl am Sonntag vor der AfD. Viele Menschen unterschätzten die Radikalität der Partei, sagt Kretschmer, der 2017 sein Bundestagsmandat in Görlitz an die AfD verloren hatte.
Ein Beitrag von Bastian Brandau. Zur AfD und ihrem Steigflug im Osten können Sie heute Abend auch einen Hintergrund hören. Ab 18.40 Uhr im Deutschlandfunk. Als Kanzlerin Merkel heute Mittag in Köln auf der Jahresversammlung des Deutschen Mieterbundes aufgetreten ist, da hat sie sich sicherlich auch einige kritische Stimmen anhören müssen. Mieten und Immobilienpreise, vor allem in Ballungsräumen, sind für viele Normalverdiener unerschwinglich geworden. In Berlin unterdessen treibt die Bürgerinitiative mit dem Namen Deutsche Wohnen und Co. enteignen ihre Pläne voran. Heute hat sie eine Unterschriftenliste übergeben als ersten Schritt zu einem Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen. Claudia van Laak berichtet aus der Hauptstadt.
Hohe Mieten muss nicht sein, setzt euch für Enteignung ein.
Es war gut inszeniert. Sprechchöre fordern eine Enteignung der Wohnungsbaukonzerne. Silberne Luftballons vor der Senatsverwaltung für Inneres formen das Wort enteignen. Ein Lastenfahrrad karrt die Unterschriftenpakete heran. Rusbeh Tahiri ist Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Er ergreift das Wort.
So, meine Damen und Herren, liebe Leute, jetzt kommt der entscheidende Augenblick. Wir übergeben heute 77.000 und eine Unterschrift.
77.000 Unterschriften, das sind mehr als dreimal so viele, wie die erste Stufe des Volksbegehrens erfordert. Das Ziel, alle gewinnorientierten Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin sollen enteignet werden. Allen voran der bei seinen Mietern wenig beliebte börsennotierte Wohnungsbaukonzern Deutsche Wohnen.
Die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt, und das haben wir gemerkt in den letzten Monaten, haben die Nase voll von dieser Profitmacherei. Sie wollen nicht, dass es so weitergeht. Sie haben Angst vor der Verdrängung aus ihren Kiezen, aus ihren Wohnungen. Sie sind wütend über die steigenden Mieten.
Eine Enteignung ist möglich, behaupten die Aktivisten und beziehen sich dabei auf Artikel 15 des Grundgesetzes. Danach können unter anderem Grund und Boden, Zitat, zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Zitat Ende. Auch die Gegner der Enteignungsinitiative beriefen sich heute vor der Senatsinnenverwaltung auf das Grundgesetz. Eigentum schützen stand auf den Plakaten der FDP. Der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja.
Ich befürchte, dass wir damit das grundsätzlich falsche Signal setzen, wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Berlin geht, um den gesellschaftlichen Frieden in der Stadt geht. Und deshalb stehen wir entschieden dagegen und sagen, das Grundgesetz, auch die Landesverfassung der Stadt Berlin, regelt ganz klar, dass der Schutz des Eigentums auch durch den Staat zu garantieren ist. Und wir setzen in aller Klarheit darauf, dass die Senatsinnenverwaltung auch zu dem Ergebnis kommt, dass das, was hier passiert, nicht legitim ist.
Denn nach einem Abgleich mit dem Melderegister erfolgt eine rechtliche Prüfung. Ist dieses Volksbegehren überhaupt verfassungsgemäß? Dazu gibt es bereits mehrere sich widersprechende Gutachten. Tatsache ist, die Aktivisten haben den rot-rot-grünen Senat in Bedrängnis gebracht. Dass sie in kurzer Zeit so viele Unterschriften sammeln konnten, liegt auch an der Wohnungspolitik der Landesregierung. So verfehlt rot-rot-grün seine selbstgesteckten Wohnungsbauziele. Die drei Regierungsparteien haben sich inzwischen unterschiedlich positioniert. Während Grüne und Linke das Volksbegehren unterstützen, ist die SPD noch unentschieden. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD.
Das ist nicht mein politischer Weg, weil damit etwas ausgelöst wird, was man zum Schluss gar nicht mehr beherrscht. Es geht ja nicht einfach darum, dass man anderen die Wohnung wegnimmt und sie wieder verstaatlicht, sondern man muss dann auch Entschädigung zahlen.
Wie hoch diese sein müsste, lässt sich derzeit nur schätzen. Die Zahlen bewegen sich zwischen 10 und 30 Milliarden Euro. Zum Vergleich. Der Jahreshaushalt des Landes Berlin umfasst knapp 30 Milliarden Euro.
Bei einer Verstaatlichung dieser Wohnung, bei einer Kommunalisierung dieser Wohnungsbestände hat man ja dann Milliarden möglicherweise gezahlt, wenn man es überhaupt schafft, und hat nicht eine einzige zusätzliche Wohnung.
Seit die Enteignungsaktivisten Stimmung machen in Berlin, drückt Rot-Rot-Grün bei der Mieten- und Wohnungspolitik aufs Tempo. In der nächsten Woche will der Senat einen Gesetzentwurf verabschieden, mit dem die Mieten 5 Jahre lang gedeckelt werden sollen. Und auch beim börsennotierten Konzern Deutsche Wohnen hat es einen Umdenkungsprozess gegeben. Wir haben zu lange der Stadtgesellschaft den Rücken zugekehrt, heißt es selbstkritisch aus dem Konzern. Der Vorstandsvorsitzende Michael Zahn gibt sich in puncto Enteignung allerdings gelassen.
Wir lassen uns nicht enteignen und wir werden auch nicht enteignet. Wir sind hier nicht in einer Bananenrepublik, sondern es gibt hier Grundprinzipien.
Wie geht es jetzt weiter? Ist das Volksbegehren zulässig? Müssen in einer zweiten Stufe etwa 170.000 Unterschriften gesammelt werden? Danach könnte das Abgeordnetenhaus der Initiative entgegenkommen und selber ein entsprechendes Gesetz verabschieden. Wenn nicht, kommt es zum Volksentscheid.
In Thüringen ist heute eine hitzige Landtagsdebatte um den Landeshaushalt für das kommende Jahr in die letzte Runde gegangen. 11,1 Milliarden Euro soll das Budget für das Jahr 2020 umfassen. Ein Rekordhaushalt, so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Die Opposition von CDU und AfD ist dagegen Sturm gelaufen, denn für sie ist dieser Haushalt so kurz vor der Landtagswahl in Thüringen verfassungswidrig. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat für uns die Debatte im Erfurter Landtag beobachtet. Herr Bernhard, warum hält die Opposition diesen Haushalt für verfassungswidrig?
Naja, die jetzige Legislaturperiode endet am 27. Oktober, da ist die nächste Landtagswahl. Der Haushalt läuft am 1. Januar los, das heißt zwei Monate danach. Also es gibt schon einen neuen Landtag, der ja eigentlich dafür zuständig ist, einen Haushalt zu verabschieden. Es gilt aber sozusagen der Haushalt, der von Rot-Rot-Grün jetzt verabschiedet wurde. Und der Haushalt ist ja nun mal das Königsrecht des Landtages. Nur da kann man wirklich Akzente setzen, wenn man sagt, wo das Geld hingeschichtet werden soll. Und deshalb griff Mike Moring, der Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende der CDU, heute auch in der Debatte Rot-Rot-Grün scharf an.
Sonst wollen wir doch keine freien und geheimen Wahlen machen. Da können wir es doch gleich wie früher machen, dass irgendein Block alles bestimmt und dann ist der Käse gegessen. Wir wollen doch die Leute zur Wahl bringen, damit sie eigenständig entscheiden können, auch durch neue Mehrheiten entscheiden können. Und neue Mehrheiten sollen auch selbstständig prägen können, die Struktur der Ministerien, aber eben auch die Ausgabenpolitik. Das ist das höchste Gut. Das schreibt unsere Verfassung vor und Sie missachten diese Prinzipien. Und das verwundert uns.
Das war Mike Moring von der CDU. Von der AfD kam auch Kritik, aber da ging es eher um angebliche Ideologieprojekte.
In der Tat ist es ja der erste Einzelhaushalt, der von einem Landtag beschlossen wurde für die Zeit nach seiner Neuwahl. Warum hat die rot-rot-grüne Landesregierung darauf beharrt?
Ja, die eigene Begründung ist aus Verantwortung für das Land. Man möchte Sicherheit für die Finanzen der Kommunen, sagt man, dass die auch die Fördergelder annehmen können, die aus Berlin oder auch von der EU kommen. Man möchte Vereine sicher finanzieren, nicht, dass die mehrere Monate in so einem wackeligen Zustand sind, wo sie nicht wissen, was für Geld kommt aus Erfurt. Und gerade vor dem Hintergrund, dass die Regierungsbildung nach der Landtagswahl möglicherweise sehr lange dauern könnte oder gar unmöglich sein könnte, ist dieses Argument auch nicht von der Hand zu weisen. So hat das auch Susanne Hennig-Welso, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, heute ausgeführt.
Ein Nothaushalt ist genau das, was Sie wollen. Sie wollen die Verwaltung beauftragen, das Land zu budgetieren. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen gesellschaftliches Leben weiter sichern. Und wir wollen, dass das beitragsfreie Kindergartenjahr weiter erhalten bleibt. Wir wollen Polizistinnen einstellen. Wir wollen Lehrerinnen einstellen. Geht das mit einem Nothaushalt? Wir stellen Referendare ein. Wesentlich mehr, als die CDU beantragt hat.
Ja, das war Susanne Hennig-Welso von den Linken. Aber man muss natürlich sagen, am Ende ist es doch eine Chance der rot-rot-grünen Landesregierung, eigene Politvorstellungen nochmal über die Legislatur hinaus zu verlängern. Aber das macht natürlich auch die CDU zum Beispiel in Sachsen oder in Hessen, dort etwas eleganter mit Doppelhaushalten. Aber dort zum Beispiel in Sachsen wird das von der oppositionellen Linken auch als verfassungswidrig angegriffen.
Der Haushalt ist beschlossene Sache, aber ist jetzt der Streit um eine mutmaßliche Verfassungswidrigkeit vom Tisch oder wird die Opposition da womöglich klagen?
Die CDU wird nicht klagen. Im Prinzip könnte sie das tun und es wäre auch sehr logisch, wenn sie es täte. Sie klagt auch relativ gern vor dem Landesverfassungsgericht in Weimar, aber sie hat es prinzipiell ausgeschlossen. Mike Moring von der CDU sagt, der Wähler soll entscheiden und wenn dann schnell eine Regierung unter ihm, Mike Moring und der CDU sozusagen im Amt ist, dann könnte auch schnell der Landtag einen Nachtragshaushalt beschließen und den jetzigen Haushalt abändern. Denn das Problem ist, in Thüringen spezifisch, der Landtag allein hat nicht das Initiativrecht, Haushaltsgesetze einzubringen oder zu ändern. Das hat nur die Landesregierung. Wenn aber die Regierungsbildung über Monate dauert, dann kann auch kein neuer Haushalt verabschiedet werden, auch wenn es einen neuen Landtag gibt. Und die Landesregierung, der Ministerpräsident, die versteinern dann. Das heißt, sie bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Wenn also die Regierungsbildung dauert, dann ist Bodo Ramelow weiterhin Ministerpräsident und er hat jetzt einen Haushalt zum Agieren. Das könnte über viele Monate laufen. Das wäre faktisch eine Fortführung der Legislatur über die Wahl hinaus. Das wirft die CDU Rot-Rot-Grün auch vor. Umso seltsamer ist es, dass sie nicht klagen.
Geht es bei dem Streit eigentlich vor allen Dingen um Strategie und Machtpolitik oder ging es auch um andere Differenzen zwischen Koalition und Opposition rund um den Haushalt, also zum Beispiel um die Höhe oder um die Verteilung der Gelder?
Der CDU geht es vor allem erstmal um das Prinzip. Das ist ja jetzt auch die letzte Möglichkeit vor der Wahl, die Koalition im Parlament noch einmal frontal anzugreifen. Aber es wurde auch die Höhe des Haushalts angegriffen. Das sind 11 Milliarden. Der ist in den letzten 4 Jahren immer gewachsen. Jetzt gerade gegenüber dem letzten Haushalt um 500 Millionen nochmal gewachsen. Strukturreformen im Land sind gescheitert. Aber Rot-Rot-Grün hat auch ein Riesenglück, so wie natürlich auch andere Landesregierungen. Die Konjunktur brummte die ganze Zeit. Die Regierung hat 1 Milliarde Schulden getilgt von 16 Milliarden. Erstmals in nennenswerter Höhe wurde überhaupt getilgt in Thüringen. Das ist sicher ein Glück, da ist auch Rot-Rot-Grün schlechter angreifbar. Aber zu den Inhalten des Haushalts hat sich dann eher die AfD geäußert. Björn Höcke sprach von vielen Ideologieprojekten, wie er das nannte, zum Beispiel das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Das befördere seiner Meinung nach eine Zwangsmultikulturisierung und es würde Geld für angeblich minderjährige Flüchtlinge aus dem Fenster geworfen. Also wie so oft wurde das Thema auf die Flüchtlinge verengt, aber im Prinzip ging es heute hauptsächlich darum, ob man den Haushalt überhaupt verabschieden darf.
Henry Bernhard war das aus Erfurt über den Landeshaushalt in Thüringen. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet.